Philosophien und Glaubensfundamenten. Wenn man so anschaut, Nihilismus, Stoizismus, Hedonismus oder Humanismus. Aber nicht nur in Büchern, wenn man auch ins Internet geht, dann selbst da findet man eine Vielzahl an Glaubensrichtungen, an Ideen, an Glaubensfundamenten, die uns irgendwas versprechen. Wenn man manchmal so Bücher anschaut, nicht unbedingt so Schinken wie der hier, dann heißen sie sowas wie die 12 Regeln des Lebens oder das Hindernis ist der Weg, die Kunst des guten Lebens. Alles Titel, Ideen, wenn man Menschen fragen würde, ja, das sind eigentlich gute Wege zu leben. Und diese Ideen, die da so rumherrschen, sind nicht unbedingt Phänomene dieser heutigen Zeit. Viele dieser Philosophien, dieser Lebensgrundsätze haben ihren Ursprung im Alten Testament, in der Antike. Zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Daraus ist eine ganze Philosophie entstanden, wo es darum geht, kämpfe um dein Recht. Und dieses Problem ist so alt wie die Menschheit selbst. Diese Suche nach einem Fundament, nach diese Sehnsucht, einfach diese Leere im Inneren zu füllen. Auch der Apostel Paulus war davon nicht gefeit. Vor knapp 2000 Jahren gab es dieses Problem auch schon. Und wie Tobi es auch schon gesagt hat, das sehen wir im Kolosserbrief, genauer in Kolosser 2. Ein Brief an die Gemeinde in Kolossee, eine Stadt in der heutigen Türkei, nahe in diesem Gebiet, wo auch die Gemeinde in Laodicea ist. Wir wissen nicht sicher, was genau da vorgefallen ist. Das ist keine Gemeinde, wo Paulus selber dort war, aber wo er Berichte gehört hat und wo er wahrscheinlich auch Berichte gehört hat, dass da Philosophien, falsche Lehren unterwegs waren. Jesus ist wichtig, aber ihr braucht mehr, wurde dort verteilt, gesagt. Ein Jesus plus sozusagen. Deswegen steigen wir mal einfach rein und lesen selber, was Paulus da eigentlich geschrieben hat. Da Kolosser 2 ein bisschen länger ist, habe ich das ein bisschen unterteilt und wir nehmen uns die einzelnen Abschnitte nach und nach vor. Fangen wir an mit Vers 4. Ich sage das, damit niemand durch seine Überredungskünsten zu Trugschlüssen verleitet. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen oder anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern es beruht auf menschlichen Überlieferungen und entspringt der Art und Weise dieser Welt. Lasst euch deshalb nicht verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Das sind ja nur Schatten auf das Kommende, was aber in Christus schon leibhaftige Wirklichkeit ist. Niemand soll etwas absprechen, schon gar keiner, der sich in Demutsübungen gefällt, der Engel verehrt oder der Visionen begründet, die er gesehen haben will. Solche Menschen machen sich ohne Grund wichtig, ganz wie es ihrer eigenwilligen Natur entspricht. Sie halten nicht an das Haupt, also an Christus. Dabei wird doch von ihm der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten. So wächst er mit Wachstum, das von Gott kommt. Wenn ihr zusammen mit Christus den Vorschriften und Regeln dieser Welt abgestorben seid, weshalb tut ihr dann so, als würdet ihr noch unter ihrer Herrschaft leben? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen und das darfst du nicht einmal berühren. Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, um von uns benutzt und verbraucht zu werden. Es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwilligen Gottesdienste und Demutsübungen und Misshandlungen des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien, aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert, sondern befriedigen nur das menschliche Geltungsbedürfnis. Paulus formuliert das relativ drastisch. Er benutzt das Wort einfangen. diese Weltanschauungen wollen Besitz von euch nehmen, einfangen. Man kann es auch übersetzen mit in die Sklaverei führen. Er macht deutlich, diese Philosophien, hier heißt es Weltanschauungen, andere Übersetzung heißt es Philosophien, sind nicht harmlos, sie sind nicht einfach nur da, sondern sie wollen Besitz ergreifen. Dieses Wort Philosophie heißt eigentlich die Liebe zur Wahrheit. Im heutigen Sprachgebrauch sagt man, man philosophiert über Sachen, aber hier geht es mehr um das Spekulieren von Dingen, die menschlichen Ursprungs sind, die eine menschliche Tradition haben, die menschlich überliefert sind, und nicht man philosophiert über das Wort Gottes, man philosophiert über die Bibel. Und so wie Paulus das hier schreibt, macht es im ersten Sinn vielleicht sogar Sinn, was diese Überlieferungen da weitergeben. Sie scheinen nicht auf den ersten Blick sündhaft oder falsch gewesen zu sein, weil sonst würde er ja nicht davor warnen. Sie mögen diese Freiheit versprechen, wo wir auf der Suche sind, aber in Wahrheit dich einfangen und versklaven. Aber warum fallen die Menschen trotzdem darauf rein? Ich habe es schon erwähnt, Menschen suchen nach etwas und sie haben aber diese ewige Hoffnung aus dem Augen verloren. Wer keine Füllung im Leben hat, der macht sich auf die Suche auf diesen Jahrmarkt der Philosophien und sucht sich das raus, was ihm gefällt, was ihm für ihn gut klingt. Aber was bekommt man dort? Paulus nennt es hier einen leeren Betrug. In Vers 23 sagt er, aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert. Also ein glänzendes Versprechen ohne jedes Fundament, was wir da haben. Und warum sie so verführerisch sind, sehen wir auch in diesem Wort Schatten auf das Kommende. Sie sind eine billige Abbildung von Jesus. Sie haben die Form von Jesus, aber sie sind nicht Jesus selbst. Sie sind ein Versuch, eine menschliche Tradition, das um uns herum zu erklären. Und wir Christen sind auch nicht davor gefeit. Warum sonst würde Paulus diesen Brief an eine Gemeinde schreiben, die er noch davor im ersten Kolosser 1 sogar lobt, wo er viel Gutes gehört hat, aber trotzdem sagt er, hütet euch von den anderen Weltanschauungen, die da noch rumgeistern. Aber was genau sind denn diese Philosophien, die wir hier rauslesen können? Ich habe es jetzt mal die vier Lügen genannt. Jesus plus Wissen. Du brauchst eine tiefere Erkenntnis. Das, was in der Bibel steht, reicht nicht aus. Du brauchst noch mehr. Ich habe hier noch etwas mehr für dich. Und Gott ist zu heilig, der kann gar keinen Kontakt mit der Welt haben. Das waren irgendwelche Engel oder Geister, die alles erschafft haben, die Kontakt hatten. Aber Gott, nö, der ist im Himmel und dirigiert nur alles. So war das damals vielleicht. Und heutzutage sind es scheinbare Fakten, scheinbare wissenschaftliche Sachen, die grundlegenden Sachen der Bibel widersprechen. Oder Sonderoffenbarungen von manchen Heiligen und sonstigen Lehrern, die sagen, ich habe eine Offenbarung bekommen, so ist das. Aber dabei ist es Jesus plus etwas mehr. Oder Jesus plus Regeln. Du musst eine Regel einhalten. Du musst Dinge tun, um Gottes Gunst zu erhalten. Das lesen wir auch, haben wir im Vers 16 gelesen. Da wird vorgeschrieben, was musst du trinken, was darfst du essen, was darfst du berühren. Zum Beispiel das mosaische Gesetz, was bei den Juden sehr verbreitet war. Irgendwelche Extra-Regeln. Diese Auflistungen von Paulus in Vers 16, das waren alles Bezüge auf das mosaische Gesetz. Die jährlichen, die monatlichen Treffen, die Feste, die gefeiert worden sind. Und das legt natürlich dem nahe, dass diese Lehrer, die ihr Lehrer, die da unterwegs waren, genau darauf Bezug genommen haben und gesagt haben, hey, ihr habt Jesus, aber ihr braucht noch das alte Gesetz. Oder auch in der heutigen Zeit, beim Wohlstandsevangelium, was sehr verbreitet ist in Amerika, da heißt es, nimm den Glauben, spende sehr viel, tu Gutes,
dann wirst du gesegnet werden und dann wirst du in den Himmel kommen. Aber nur, wenn du auch viel spendest, wenn du auch wirklich viel tust. Und je mehr du spendest, desto mehr wirst du erhalten. Ich will auch sagen, das ist so eigentlich einer der größten Punkte, mit dem die Christen auch heutzutage ihr Problem haben. Ich habe einen Vortrag von einem Seelsorger gehört, der gesagt hat, die meisten Menschen in seiner Seelsorge, die kommen, sagen, sie haben das Problem, diese Gnade Gottes nicht annehmen zu können, weil sie denken, sie müssen noch mehr leisten. Sie müssen was tun. Sie sind gar nicht würdig, diese Gnade zu halten, sondern sie müssen sie sich erst erarbeiten durch Regeln, durch irgendwas, das sie noch dazu machen müssen. Der vierte Punkt, so Jesus und die Mystik. Wie schon am Anfang gesagt, so dieser Gedanke, Gott ist viel zu weit weg, wir brauchen einen Vermittler zwischen uns. Wir können gar nicht direkt zu Gott kommen. Diese Gesetzlichkeit, die dort vorgeherrscht hat mit den Regeln, das kam vom Judentum, aber diese Mystik kam wahrscheinlich von diesem Gebiet, wo sie waren. Diese heutige Türkei, wo es relativ verbreitet war, diese andere Gottheiten zu haben, die so weit weg waren, wo du einen Kommunikator brauchtest, um dort überhaupt mitreden zu können. Jemanden, der zwischen uns vermittelt. Paulus warnt ja hier vor der Verehrung von Engeln, aber Engel haben einfach nur vermittelt, aber die Leute haben angefangen, diesen Vermittler zu verehren. Diese Menschen suchen sich so Zwischenwesen, weil Jesus einfach so weit weg ist. Das sehen wir auch in der Bibel. Warum haben die Israeliten das goldene Kalb gemacht? Sie wollten einen reellen Gott haben, einen personifizierten Gott. Oder auch wenn wir uns heute zum Beispiel auch in die Richtung der katholischen Kirche schauen, da gibt es Heiligen, wo man zu den Heiligen spricht, damit sie für einen vor Gott eintreten. Und dann als letztes Jesus und Verzicht. Du musst auf das, was kommt, du musst auf das, was du hast, verzichten und leiden wie Jesus, weil sonst wirst du ja nichts bekommen, sonst wirst du ja nicht erfahren können, was Jesus da getan hat. Wir hören so Slogans wie, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht berühren. Ein extremer Verzicht, eine Selbstbestrafung, Selbstgeißelung, wie es auch vorkam. All das, um Jesus näher zu kommen. Diese Philosophien wollen die Freiheit einschränken, wollen sich für sich einnehmen durch solche Sachen. Aber wenn wir uns jetzt denken, ja, das schreibt Paulus, gibt es denn da auch reelle Beispiele? Da reicht es einfach, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen. Nicht mal 100 Jahre, nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hat, tritt Marcion auf die Bühne. Ein reicher Schiffseigner, der in Rom auftaucht. Der sagt, Gott, ja, es gibt diesen Gott im Alten Testament, das ist ein böser Gott. Und dann gibt es Jesus, das ist unser guter Gott. Und deswegen folgen wir einfach nur Jesus nach. Und das, was in der Tora steht, das, was im Alten Testament steht, brauchen wir nicht. Also ist er hingegangen, hat die Bibel genommen, zerpflückt, hat sich ein paar einzelne Sachen aus Paulus genommen, ein paar Sachen aus dem Lukas-Evangelium gesagt, das ist die wahre Bibel. Oder auch Simeon, der Säulenheilige im 5. Jahrhundert. Da gab es einen Mönchen, der wollte Gott so nah wie möglich kommen und dieser sündigen Welt entfliehen. Also hat er sich eine Säule gebaut, 18 Meter hoch, und lebte auf dieser Plattform 37 Jahre. Er kam eigentlich nie hinunter, fastete extrem, setzte sich dieser Hitze, dieser Sonne aus und stand tagelang im Gebet nur auf einem Bein. Und diese Menschen, die sind zu ihm hingepilgert, weil sie dachten, dieser Mann muss ja viel näher an Gott sein, als wir es sind. Er nimmt diese Lasten auf sich. Er tut sich selbst so verstümmeln, so leiden, da muss er ja näher an Gott sein. Er ist auch unsere Connection zu Gott. Aber wenn Paulus in Vers 23 schreibt, es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwillige Gottesdienste, Demutsübungen, Misshandlungen des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien, dann dachte er wahrscheinlich genau an so eine Sackgasse, in der manche Menschen landen. Simon war zwar diese 18 Meter höher von der Erde weg, aber er war kein Millimeter näher an Gott. Aber jetzt haben wir uns das Problem angeschaut. Krankheit könnte man vielleicht so sagen. Was ist jetzt die Lösung dafür? Was ist so die Medizin dagegen? Da springen wir in die Verse 9 und 10, wo Paulus schreibt, wo er einen weiteren Grund gibt, warum wir nicht auf diese Weltanschauung vertrauen sollten, abgesehen davon, dass sie falsch sind. Er schreibt, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit neuem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und Mächte. Ganz einfach formuliert. Ihr braucht nur Gott, ihr braucht kein Jesus plus. So einfach steht es da. Er sagt, wir brauchen kein Upgrade zu Jesus, wir brauchen keinen Zusatz. Wenn wir Jesus haben, ist dieses Glas, was wir haben, bis oben hin gefüllt. Da passt in dieses Glas dann kein Denksystem, keine Askese-Regeln oder sonst was mehr rein, sondern dieses Glas ist voll. Und er sagt auch ganz klar, warum Jesus das tun kann, denn in ihm ist die ganze Fülle des Göttlichen. Und hier steht ein Wort, das heißt nicht Gott gleich, Gott ähnlich, sondern es ist ein Wort, das heißt Gott selbst. Also in Jesus selber ist die ganze Fülle von Gott drin und er erfüllt uns damit. Dieser Gott, dieser Jesus hat das Gesetz von Mose erfüllt und deswegen betrifft es uns nicht mehr. In Vers 11 lesen wir das auch. Und weil wir ihm gehören, seid auch ihr beschnitten. Aber nicht durch einen äußeren Eingriff, eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. Das klingt ganz anders als die Lügen, die wir uns angeschaut haben. Die Gesetzlichkeiten, die dort vorkamen. Die Christen in Kolossä waren keine Juden. Sie waren alle nicht beschnitten von der Tradition heraus, sondern es waren Menschen, die von anderen Religionen von Christus gehört haben. Und Paulus versichert ihnen hier deutlich, ihr braucht diese Beschneidung, die im Judentum üblich ist, nicht durchzuführen. Denn Jesus ist schon einen Schritt weiter gegangen. Jesus hat euch quasi im Geiste beschnitten. Er hat dieses Gesetz nicht nur erfüllt, sondern er hat auch so diese Sünde von euch weggeschnitten. Ein altes Leben, eine alte Kleidung, die man ausziehen darf. Und Paulus beschreibt das dann auch hier sehr schön in Vers 14. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg errungen. Das ist eigentlich ein zweifacher, unumstößlicher Sieg, der hier geschrieben wird. Zum einen diese Tilgung unserer Schuld. Dieser Schuldschein, von dem Paulus berichtet, kann man sich vorstellen wie eine Liste mit all den Sachen, die wir in unserem Leben gemacht haben, die negativ sind. Unsere moralische Schuld, Schulden, die wir gegenüber von Menschen begangen haben. Und es sind zwar Sachen, die ein Mensch nie von sich selbst aus wieder begleichen kann. Aber hier steht, wenn man Jesus folgt, hat man diesen Schuldschein nicht mehr, denn er hängt am Kreuz. Er wurde für ungültig erklärt und beseitigt. Es ist aber nicht so, dass diese Sünde weg ist, unter den Teppich gekehrt ist, einfach verschwunden ist, sondern diese Sünde, sie ist woanders. Sie ist an diesem Kreuz und wurde bezahlt durch Jesus. Denn Jesus nahm sie auf sich, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Und der zweite Sieg ist so die Entwaffnung dieser Mächte, was wir hier lesen. Ein triumphaler Zug. Jesus triumphiert mit dieser Kreuzigung nicht nur über unsere Sünden, sondern über die Mächte der damaligen Zeit. Das Judentum, könnte man sagen, als religiöse Macht und die römische Weltmacht haben zusammengearbeitet, um ihn an dieses Kreuz zu bringen. Aber er ist nicht an diesem Kreuz geblieben, sondern er ist auferstanden und ist diesem Entdrängen entkommen. Er hat sie besiegt, er hat sie, ist sich über sie hinweggesetzt. Niemand hat Macht über Jesus. Nicht die Römer, nicht die Juden, nicht der Tod. Und dieser, über den keine Macht hat, hat unseren Schuldschein mit ans Kreuz genommen. Er hat zur Schau gestellt, dieses Kreuz ist so dieses Symbol, ich habe es geschafft, ich habe die Mächte besiegt. Da sehen wir auch unsere Sünden, die damit angeschlagen sind. Und viele Christen leben aber heutzutage noch so, als würde die Sünde, Angst und Tod noch immer reagieren. Aber Paulus sagt ganz einfach, sie sind entwaffnet. Sie existieren nicht mehr, ihre Waffen sind weg. Machen wir einen kleinen Schritt zurück. Paulus redet hier so schön über diesen Sieg am Kreuz, wo man richtig staunen kann, was er alles berichtet. Und diese ganzen Sachen, die da passieren, das sind immer Sachen, die von Gott ausgehen, wo der Mensch wenig machen muss, aber Gott immer agiert. Aber wer hat da eigentlich am Kreuz gesiegt? Paulus spricht hier selbstverständlich von Jesus. Ich denke, heutzutage auch die meisten Leute haben schon mal von Jesus gehört. In der damaligen Zeit war es nicht so bekannt, aber die Gemeinde waren ja Christen. Das heißt, sie haben von Jesus gehört. Aber auch noch aus einem weiteren Grund, denn in Kolosser 1, wo wir einen kleinen Abstecher machen, listet er nämlich auf, wer dieser Mensch ist, der da ans Kreuz gegangen ist. Ich finde es, die neue evangelistische Übersetzung überschreibt über diesen Abschnitt sehr schön. Sie sagt, wir haben einen großartigen Herrn. Manchen kennen ihn vielleicht als den Christus-Hymnus, wie er auch manchmal genannt wird. Da steht drin, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allen Gesellschaften steht, geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, thronende und herrschende Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen, vollendet in ihm. Er war vor allem da und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Denn mit seiner ganzen Fülle wollte Gott in ihm wohnen. Und durch ihn alles mit sich versöhnen. So hat er ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht, sei es auf Erden oder im Himmel. Ich finde, das ist richtig stark, wenn man das so liest. Was ist das eigentlich für ein krasser Jesus, dem wir vertrauen dürfen, dem wir folgen dürfen? Wenn wir so etwas haben, wenn er das alles gemacht hat, brauchen wir doch keine Philosophien, brauchen wir ja keine Weltanschauungen. So ein Gott ist doch mehr als genug. Und wenn ihr euch noch an die Lügen erinnert, das ist auch eben so ein bisschen Antwort auf die Lügen, die sind. Wir brauchen eine tiefere Erkenntnis. Nein, denn Jesus ist der Vollbringer, Jesus ist der Vollender und der Versöhner. Wir brauchen auch keine Regeln, denn Jesus ist der Versöhner und der Friedensstifter. Er hat uns schon alles vergeben und wir müssen nur ihm folgen. Wir brauchen auch keinen Mittler zwischen uns und Gott, denn er steht uns voraus. Er ist der Kopf, er ist der Erste, er ist Gott selbst. Er ist der Versöhner. Und wir brauchen auch nichts verzichten, um ihm näher zu kommen, denn er ist der Ursprung. Alles, was wir haben, hat er erschaffen. Warum sollen wir darauf verzichten? Er ist ein Vollbringer, er ist auch das Ziel der Schöpfung, wie es hier heißt. Schön und gut. Und was machen wir jetzt damit? Wir haben so die Diagnose gehört. Ja, hier gibt es viele Philosophien in der Welt. Wir haben dieses Gegenmittel gesehen, Jesus. Und wir wissen, wir brauchen kein Jesus Plus. Denn eigentlich, wenn wir das Ganze lesen, dürfen wir wissen, wenn wir Jesus genügt, wenn Jesus genug ist, dann muss ich meinen Wert nicht beweisen, dann muss ich keine Leistungen bringen, dann muss ich keine Show veranstalten, dann darf ich schwach sein, muss auch nicht den Trends hinterherlaufen und muss mich nicht ständig finden. Aber wie gehen wir mit diesen Aussagen um? Wie wirken die auf euch? Also irgendwie ist meistens genau das Gegenteil davon, das, was uns religiöser erscheinen lässt, das, was uns mehr gut tut. Wenn wir in der Gemeinde sind, dann will man sich doch auch ein bisschen präsentieren. Man will kein schwacher, schlechter Christ sein, sondern man zeigt sich eigentlich von der besten Seite. Schwäche in unserer Gesellschaft auch nicht so gut. Eigentlich die Gegenteile zu dem, was wir sein dürfen in ihm. Aber Paulus sagt, das hat keinen Wert. Diese Gegensätze haben keinen Wert, sondern das, was da steht, das hat Wert. Jesus ist genug. Und Paulus formuliert dieses Handeln eigentlich schon relativ einfach, was daraus folgt. Denn obwohl ich nicht direkt bei euch sein kann, im Geiste bin ich euch nah. Und ich freue mich, weil ihr ein ordentliches Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus sehe. Lebt nun auch so mit Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist, und seid immer voller Dankbarkeit. Eine kleine Auflistung an Sachen, eine der wenigen Sachen, wo es darum geht, was wir eigentlich tun können. Zum ersten Mal eine Vergangenheitsform, als Herrn angenommen habt. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Wir sehen hier im Kolosserbrief so drei Dinge, die Jesus für uns getan hat. Er hat uns geistlich beschnitten, also ein neues Herz, eine neue Einstellung gegeben. Er hat unsere Sünden vergeben und er hat den Sieg über die Mächte des Bösen errungen. Paulus sagt, es gibt eigentlich nur eine Sache, die wir wirklich tun müssen, ihn annehmen. Deswegen hier in der Vergangenheitsform. Ein abgeschlossenes Ereignis. Ein Ereignis, das einmal passiert, ein Ende hat. Und bei der Bekehrung mit Jesus werden wir nämlich lebendig. Diese Herrschaft unseres alten Lebens ist abgeschnitten, das sündige Leben ist weggestorben. Wenn man dich jemand anklagt, weil du etwas gestohlen hast, du aber stirbst, dann bringt es dieser Person ja nichts. Du bist tot, du bist weg. Und ähnlich ist das hier. Diese Schulden, diese Sachen, die uns anheften, sie haben keinen Sinn mehr. Wir sind gestorben, aber dann wieder auferstanden mit Jesus. Aber diese Person, die bleibt nicht auf ihrer Schuld sitzen, sondern Jesus sagt, diese Schuld, die da noch offen bleibt, die nehme ich auf mich. Und wurde dafür ans Kreuz genagelt. Und dann gibt es noch, das ist so diese eine Sache, die man tun muss, aber Paulus hat noch so drei weitere Empfehlungen, würde ich sie fast schon nennen, oder Aufforderungen, die in der Gegenwart hier geschrieben sind. Zum einen, seid verwurzelt und standhaft wie ein Baum. Aufgebaut oder gegründet, wie es manchmal übersetzt wird, wie ein Gebäude, an dem aber auch gearbeitet wird. Fest wie ein Gebäude, das auf einem festen Grund gebaut worden ist und überfließend voller Dankbarkeit. Wir sollen verwurzelt werden, weil dieser gute Same, den wir in Jesus haben, bereits gesät worden ist und er soll Wurzeln schlagen und die sollen sich in unserem Leben ausbreiten und tief und fest uns wurzeln. Wir haben ein Fundament, Jesus, auf das wir gebaut sind, auf das wir aufgebaut werden, das ein Haus sein soll für den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Einerseits sollen wir Frucht bringen, aber auch wachsen. So eine doppelte Metapher eigentlich, die Paulus hier benutzt, der Baum und das Haus. Je mehr wir Jesus verstehen, je mehr wir das verstehen, was er für uns getan hat, desto unempfindlicher werden wir eigentlich zu diesen Philosophien, die in der Welt vorherrschen. Ein Christ, der verstanden hat, dass Jesus alles ist, der muss sich nicht mehr krampfhaft versuchen, durch Askese näher zu kommen, durch Regeln näher zu kommen. Denn er fängt an, voller Dankbarkeit überzufließen. Wer dankbar ist, der ist ja eigentlich immun gegen das, was die Welt bietet, weil es sind nur Mogelpackungen, die uns nichts bringen. Wir brauchen keine Beschneidung mehr, weil wir durch Jesus beschnitten sind. Aber dennoch gibt es ein öffentliches Zeichen, zu dem uns Paulus einlädt. Wer aufmerksam war, gesehen, dass wir zwei Verse ausgelassen haben, zu denen wir jetzt kommen. Vers 12 und 13. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in der Verfehlung eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Und nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und uns alle Verfehlungen vergeben. Die Taufe bestätigt diese Beschneidung, die stattgefunden hat. Die Taufe veranschaulicht diese Identifikation, die wir mit Jesus haben. Diese Symbolik, wir sind mit Jesus gestorben im Wasser und wieder auferstanden. Und für mich liest sich das wie, die Beschneidung ist nicht wichtig als Zeichen nach außen. Wichtig ist, dass Jesus euer sündiges Leben weggeschnitten hat, euch beschnitten hat. Und das dürft ihr auch zeigen mit der Taufe. Und die Taufe selber hat keine Kraft, hat keine Macht, sondern es ist hier dieser Glaube, der die Kraftwirkung Gottes hat. Es ist ein Zeichen nach außen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, was davor schon geschehen ist. Und dann sind wir nämlich lebendig. Wir können uns nicht selbst lebendig machen, sondern wir sind durch ihn, mit ihm lebendig geworden. Eine Reinigung von unseren Sünden. Unser Altes wurde weggewaschen, dass der Dreck klebt uns nicht mehr an. Und diese Taufe wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament von Hesekiel oder Johannes prophezeit und gesagt, das ist ein Zeichen, eins der Zeichen des neuen Bundes, das wir mit Jesus haben. Die Taufe haben wir so als einmaliges Zeichen des Bundes, das wir persönlich zeigen. Aber wir haben auch ein weiteres Zeichen, ein dauerhaftes Zeichen des neuen Bundes, nämlich das Abendmahl, das wir heute noch feiern werden. Ein wiederkehrendes Zeichen, eine wiederkehrende Erinnerung, dass das, was wir gelesen haben, wahr ist. Dass es nicht einfach nur eine tote Philosophie ist, sondern dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass er diese ganzen Schuld genommen hat mit an sein Kreuz. Man könnte schon fast sagen, es ist die Medizin gegen diese Lügen, die wir haben, weil wir uns nämlich dadurch erinnern, was für ein Jesus wir haben. Es ist vollbracht, der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt, der Sieg ist komplett. Wir müssen nichts leisten, wir müssen kein Geheimgesetz erfüllen, wir müssen kein Jesus Plus mitbringen. Wir dürfen kommen vor ihn so, wie wir sind, und er nimmt uns an. Denn Jesus plus X ist nichts.